Okay, ich nehme beide. Genau, Isai ist in Bethlehem geboren, der Stadt Davids. Isai ist der Vater von David. Und auch der Messias wird angekündigt, dass er aus Bethlehem kommen wird. Und weil wir Christen glauben, dass Jesaja über diesen messianischen König, über den er spricht, dass das Jesus Christus ist. Deswegen schauen wir uns diese Passagen um Weihnachten herum immer wieder neu an, weil wir glauben, dass ein ganz großer Reichtum da drin steckt, wenn man sich damit beschäftigt, was bedeutet eigentlich Weihnachten und eine ganz schöne Menge darüber lernen kann, wer und wie ist eigentlich Jesus. Und so heißt die Predigt, die wir uns heute anschauen, der König des Friedens. In diesem Text, den uns Eva gerade so schön vorgelesen hat, sind drei Spotlights so gerichtet auf unterschiedliche Themen und die möchte ich mir gerne heute mit euch zusammen anschauen. Das erste ist die Gerechtigkeit des Königs, das zweite die Weisheit des Königs und das dritte die Identität des Königs. Die Gerechtigkeit, die Weisheit und die Identität des Königs, das steckt da drinnen und das ist gleich auch für heute so die Gliederung der Predigt und wir starten direkt in den ersten Punkt hinein, die Gerechtigkeit des Königs. In Vers 4, da steht, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Normalerweise bedeutet es, jemanden zu richten, dass ich über ihn urteile, ja? Dass ich ein Urteil über jemand anderen fälle, wenn ich ihn richte. Das ist hier aber so ganz und gar nicht gemeint in dieser Aussage, sondern was das hier eigentlich bedeutet, ist, dass er den Bedürftigen zu ihrem Recht verhelfen wird. Er wird die Dinge wieder in Ordnung bringen. Ja, er wird das Krumme gerade machen. Er wird das, was nicht gut ist, wieder gut machen. Und wenn es dann heißt, dass er Entscheidungen treffen wird für die Elenden auf dieser Erde, dann meint dieser Doppelausdruck arm oder elend eigentlich, dass es um unterdrückte Menschen geht, ja, Menschen ohne Macht. Und wenn er hier sagt, er wird entscheiden für andere Menschen, bedeutet das nichts anderes, als dass dieser Mächtige seine Macht nutzen wird, um den Unterdrückten zu helfen. Ja, und wenn man das so liest, dann könnte man bisher her eigentlich denken, so, ja, das klingt so ein bisschen wie ein Sozialreformer-Programm. Ja, irgendwie so ein sehr sozialer König. Und das an sich ist schon mal ziemlich cool, ja, wenn du an irgendein Land denkst, was gerade leidet unter einem Herrscher, was in großer Not ist. Was für eine Befreiung wäre alleine so eine Aussicht, oder? Jemand zu haben, der so regiert und sich darum kümmern würde, dass jeder, der irgendwie arm und unterdrückt ist, dass der befreit wird durch so einen mächtigen König. Aber es kommt noch viel besser. In Vers 6 bis 9 stehen da nämlich voll die Hammerverse. Da heißt es dann, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihr Rind, das ist mein Lieblingsvers, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Das ist mein Lieblingsvers, ja, der ist cool. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Es ist eine Dichtung. Welches magst du? Das hier. Danke. Genau, und diese Dichtung besagt, dass dieser König des Friedens unsere Welt hier nicht einfach nur ein bisschen besser machen wird, ja, ein bisschen den Armen helfen wird, sondern es wird beschrieben, es wird alles neu gemacht. Es wird alles auf den Kopf gestellt werden. Jeder Tod, jede Krankheit wird beseitigt werden. Jede Gewalt, sogar jede Gewalt jedes Tieres wird beseitigt sein. Ja, jedes Tier, was dort leben wird, wird ein Vegetarier sein. Ja, du brauchst dir nie wieder Sorgen um deine Kinder machen. Ja, die Kinder, die kannst du draußen spielen lassen. So ein wildes Bild hier gezeichnet, sogar an den Schlupflöchern, wo die Schlangen rumkriechen. Ja, und die werden zusammen spielen. Es wird alles wieder in Ordnung sein. Herrliche Zustände. Ja, das wird der Hammer sein. Alles wird wieder in Ordnung gebracht werden. Das, was Jesaja hier beschreibt, es ist der Urzustand. Eigentlich wird der Reset-Knopf wieder gedrückt und es wird wieder die Schöpfung da sein, die ganz am Anfang da war. Alles in Ordnung. Aber was bedeutet das? Weihnachten wirft ein Licht auf diese Frage und es wird uns hier gesagt, dass dieser König des Friedens für Gerechtigkeit sorgen wird. Er wird sich um die Armen kümmern. Er wird sich mit den Armen identifizieren. Aber erst an Weihnachten sehen wir eigentlich, wie sehr er sich mit den Armen identifiziert. Weihnachten bedeutet, dass der Sohn Gottes auf diese Erde kommt, auf dieser Erde geboren wird als ein Baby, ein schutzloses Kind. Und wir lernen aus der Bibel, dass er in eine Familie hineingeboren wird, die sehr arm war. In Israel hast du damals, wenn du einen Jungen zur Welt gebracht hast, bekommen hast, ihn nach 8 Tagen beschneiden lassen und bist dafür in den Tempel gegangen, hast ihn beschneiden lassen und dafür ein Opfer dargebracht. Und die Höhe dieses Opfers, die hing direkt mit deinem Einkommen zusammen. Und nur die allerärmsten Leute haben 2 Vögel gegeben, weil das so gerade noch das war, was sie sich leisten konnten. Und das ist beschrieben, dass das Jesu Eltern für das Opfer seiner Beschneidung bezahlt haben. Mit anderen Worten, Jesus ist in die allerärmste Familie auf dieser Welt hier hineingeboren worden. Kam nicht als ein großer Philosoph, nicht als Schriftsteller, nicht als General, nicht als König, sondern er kam als ein Zimmermannssohn auf diese Welt. Und immer als er anderen diente, verkündet er nicht nur das Evangelium, das hat er gemacht, er hat viel gepredigt, aber besonders hat er sich auch um die Nöte der Menschen um ihn herum gekümmert. Er hat Kranke gesund gemacht, hat ihnen Essen gegeben. So ist der kommende König des Friedens. Er ist gerecht. Das Zweite, was wir in unserem Text hier über ihn lernen, ist die Weisheit des Königs. Auch das ist ein großes Thema und wir lesen hier direkt in Vers 2 am Anfang und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn und der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und das bedeutet, auf der einen Seite, dass Jesus weiß, was zu tun ist. Er weiß es ganz genau. Und auf der anderen Seite hat er auch die Macht, es zu tun. Ja, er hat den Überblick, was getan werden muss, und er hat auch die Kraft dazu. Und so heißt es im Vers danach dann direkt auch noch, er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen. Ja, er urteilt nicht nach äußeren Dingen, so was ich sehen oder was ich hören kann, sondern im Neuen Testament lernen wir dann immer, dass er jemand ist, der uns in unser Inneres hineinguckt, in unser Herz. Und auch diese Aussage hier in Vers 3, es ist eine Metapher für Weisheit. Die Weisheit Gottes ist ein ganz großes Thema, sogar an Weihnachten. Ja, wenn man sich die Weihnachtstexte anschaut, immer wieder tauchen dort diese Weisen auf dem Morgenland. Und natürlich gab es sie, natürlich sind sie zu Jesus gekommen, sie haben sich vor ihm verbeugt, sie haben ihm Geschenke gegeben. Aber gleichzeitig ist es für mich auch eine Metapher dafür, dass ich die Weisheit dieser Welt immer verbeugen muss vor der Weisheit Gottes am Ende. Jesus, alles das, was er tut, es stellt letzten Endes die Weisheit Gottes einfach auf den Kopf und es dreht es um. Und Weihnachten und die Art und Weise, wie Gott Rettung und Erlösung in diese Welt bringt, letzten Endes ist es eine Beleidigung für die Weisheit dieser Welt, weil du nichts dafür tun musst, weil du es einfach geschenkt bekommst und es dir nicht holen kannst, dadurch, dass du eine clevere Denkweise hast. Und besonders deutlich sehen wir das eben an Weihnachten, dass die Weisheit Gottes in der Krippe zu sehen ist. Dort war große göttliche Herrlichkeit, aber die Welt hat sie nicht gesehen. Auch so ist der kommende König des Friedens. Er ist absolut weise. Und das Dritte, was wir aus diesem Text noch lernen, ist am Ende noch die Identität des Königs. Wir haben gesagt, dass es an Weihnachten um ein Wunder geht. Und selbst in diesem Text, den wir heute gelesen haben, steckt ein kleines Wunder drinnen. Und es zeigt uns auch, warum der Glaube des Christentums die Weisheit der Welt immer konfrontieren und immer widerlegen wird. Wer ist der König des Friedens und wie ist seine Identität? Ganz am Anfang in Vers 1 steht: Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling, das ist ein anderes Wort für einen jungen Trieb, hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Das ist ein bisschen tricky, ja? Ist ein Bild aus der Pflanzenwelt. Ja, ist eine botanische Metapher hier eigentlich. Ein Trieb, der aus einem Stumpf herauskommt, ein Zweig, der aus einem Baum kommt. Es bedeutet ganz einfach in unseren Worten heute ausgedrückt, ich stamme von jemandem ab. Ja? Ich stamme von meiner Mama und von meinem Papa ab. Jeder von uns hat Vorfahren. Keiner von uns ist einfach so auf diese Welt heruntergefallen. Und diese Aussage hier bedeutet also, dass dieser messianische König aus Isai hervorgehen wird. Er wird von dem König David abstammen. Es ist eine Metapher dafür, dass er ein physischer Nachkomme von Isai und von David sein wird. Und wenn wir dann weiterlesen in Vers 10, deswegen ist der Predigttext heute von Vers 1 bis Vers 10, ja, dann lesen wir, dass dieser Messias nicht nur ein Zweig ist, der aus Isai hervorgeht, sondern gleichzeitig wird dort auch noch ausgedrückt, er ist auch die Wurzel von Isai. Ja. Vers 10, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross, ist ein anderes Wort für die Wurzel von Isai. Also es heißt, Isai und David, sie stammen auch von Jesus ab. Und die Frage ist ja hier, ja, wie kann das denn sein, dass jemand gleichzeitig sozusagen die Grundlage ist, aus der jemand kommt, und auf der anderen Seite das Produkt, was am Ende rauskommt, ja, der Zweig. Und es gibt nur eine Antwort auf diese Frage, so verrückt sie auch sein mag. Es bedeutet, dass Gott selbst, der Schöpfer Gott, der die Wurzel von allem ist, dass er als ein schwacher Mensch auf diese Erde gekommen ist in Jesus selbst. Als ein Nachkomme von Nationen wird er irgendwann David und allen seinen nachfolgenden Generationen wird er irgendwann geboren. Jesus Christus ist der Gottmensch. Das ist das eigentliche Wunder von Weihnachten. Er kommt als ein Mensch, obwohl er ganz Gott ist. Und dann ist er da und du kannst ihn sehen, aber er ist ganz Gott. Und das ist ein Wunder. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Erklärung für mich dafür, warum Weihnachten so komplett kategoriesprengend ist. Denn die Welt um uns herum, sie kennt zwei Religionen sehr gut. Beide sind total simpel und flach.
Das eine ist die Religion des Zorns. Ja, so auf die Art, wenn du dich an die Gebote Gottes hältst, dann wird Gott dich wertschätzen. Ja, und dann wird er dich lieben. Aber wenn nicht, dann bringt er den Zorn Gottes über dich in dein Leben hinein. Die Welt um uns herum versteht diese Art von Religion sehr gut. Ist ein ganz klassisches Schwarz-Weiß-Denken. Ja, wenn ich Gott gehorsam bin, dann wird er mich segnen. Wenn ich Gott nicht gehorsam bin, dann wird er mich verfluchen. Die andere Art von Religion ist die Religion der absoluten Akzeptanz. Ja, wo so beschrieben wird, dass Gott wie so eine Art Geist der Liebe ist, der einfach alles gut heißt, was da ist. Und du darfst entscheiden und musst entscheiden mit deinem eigenen Leben, wie du lebst. Und du darfst auch keinen anderen verurteilen dafür, dass er lebt, wie er lebt. Die Welt versteht diese beiden Religionen sehr gut. Die Religion des Zorns und die Religion der absoluten Akzeptanz. Und das, was wir an Weihnachten sehen, es sprengt diese beiden Kategorien, ohne dass es eine Vorwarnung dafür gab. Ja, beides, diese beiden Religionen des Zorns und der absoluten Akzeptanz, sind eigentlich Religionen des Selbst. Ja, es geht darin nur um mich selbst. Denn wenn ich einer Religion des Zorns folge, dann liegt es an mir, ob ich gut bin oder nicht. Und wenn ich eine Religion, der Akzeptanz mit Gott zu tun, dass er an mir, wie ich mich verhalte. Aber es hat nichts mit Gott zu tun, dass er jemals in mein Leben eingreifen müsste. Ganz konsequent durchgedacht sind das eigentlich nur Selbstverbesserungsreligionen. Ja, ich muss mich darum kümmern, dass ich irgendwie besser werde in meinem Leben. Zum Glück ist das Christentum so vielschichtiger und so viel reicher. Woher wissen wir das? Weil ganz am Anfang der Neugeborene in der Krippe nicht nur ein Mensch war. Ja, er ist nicht nur ein menschliches Wesen, sondern er ist Gott selbst. Er ist der Gottmensch. Und das bedeutet, er ist nicht einfach nur ein weiterer Religionsstifter, irgendwie ein Philosoph, der versucht, den Menschen um sich herum irgendwie zu beschreiben, wie sie zu Gott finden können. Nein, sondern er selbst ist Gott, der auf diese Welt gekommen ist und der uns zeigt, wie Gott uns gefunden hat, wie Gott sich auf den Weg zu uns gemacht hat und sich auf den Weg gemacht hat. Gott, er ist gekommen, um für mich zu sterben. Er ist schwach geworden und in letzter Konsequenz ist er für jeden Einzelnen von uns an solchen Kreuz gegangen. Und das ist der Grund, warum das Evangelium, das Christentum letzten Endes so verwandelnd ist. Ja, es ist nicht nur eine Religion des Zorns, aber es ist definitiv auch nicht nur eine Religion der absoluten Akzeptanz, sondern das, was Jesus uns gebracht hat, ist ein ganz neuer, dritter Weg. Es ist der Weg der Gnade. Und die Bibel beschreibt uns an so vielen Stellen, dass Gnade einfach bedeutet, dass es eine teure Liebe ist. Es hat Gott unendlich viel gekostet, sich selbst auf diese Welt zu begeben und alles aufzugeben. Zunächst einmal gibt es Zorn. Es gibt Zorn über die Sünde. Ja? Es gibt Selbstsucht und Stolz in jedem Menschen, in jedem Herzen. Und wir alle haben Dinge getan, die Gott aus seiner Perspektive verurteilt. Und deshalb gibt es Zorn über die Sünde. Und auf der anderen Seite kommt Gott in diese Welt und er geht den Weg des Schmerzens und des Leidens und er nimmt diese Strafe auf sich, die ich verdiene. Er befriedigt seinen Zorn durch das, was er selbst tut und wofür er einen unendlichen Preis bezahlt. Er gibt seinen eigenen Sohn in den Tod. Und wenn ich das sehe, wie viel Gott für mich getan hat, dann verändert mich das. Dann bringt das mein Herz innerlich zum Schmelzen, zu einer Veränderung. Und wenn ich das annehme, dann verändert das auch meinen ganzen Lebensstil, wie ich mich verhalte. Sodass ich mich frage, was? Er war bereit, das für mich zu tun, so weit zu gehen, dass er sich selber in den Tod gab, damit ich mit ihm versöhnt sein kann? Und die Antwort darauf ist ganz klar, ja, das hat er getan. Nun, Weihnachten bedeutet, dass diese Weisheit Gottes sichtbar geworden ist, wie er auf diese Welt eingebrochen ist. Jesus ist gekommen, um was für mich zu tun, was ich niemals selber tun könnte oder tun kann, auch noch in Zukunft. Jesus ist auf eine wundersame Weise in diese Welt eingebrochen und er lädt uns ein, das als ein ganz persönliches Geschenk jetzt auch für mich anzunehmen. Auch so ist der kommende König des Friedens. Er beschenkt dich absolut, ohne irgendwas zurückzuhalten, mit sich selbst. Und so lade ich dich jetzt auch ein, zum Ende dieser Predigt, das ganz neu, dieses Geschenk auch für dich anzunehmen. Vielleicht das allererste Mal in deinem Leben, vielleicht zum wiederholten Male, dass du ganz neu auch sagst, Jesus, das, was du für mich gegeben hast, das will ich mir wieder neu zu eigen machen. Und dafür möchte ich jetzt auch noch zusammen mit uns beten. Ich lade euch ein, die Augen zu schließen und vor unseren Gott und König zu kommen. Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass du an Weihnachten deine Weisheit offenbar gemacht hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Und dass daneben alle Weisheit dieser Welt als so unscheinbar dasteht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer mehr zeigst, wie dieser große messianische König, Jesus Christus, wie er wirklich ist und dass das unser ganzes Leben, unser ganzes Verhalten verändert. Bitte hilf uns, dir auch in solch einem Geist der Weisheit zu folgen und gib uns das Verständnis, was das auch für unsere Lebensführung bedeutet, wo wir uns an diesen Stellen verändern dürfen, um uns dir ganz hinzugeben. Und ich bitte dich, dass wir uns an vielen Dingen in unserem Leben nicht auf den äußeren Schein verlassen, sondern auf das, was wirklich dahinter steckt und an dieser Stelle uns komplett auf das Werk von deinem Sohn Jesus Christus verlassen, der alles für uns errungen hat, was wichtig ist und was Wert in unserem Leben hat. Danke für deine Liebe, für deine Treue zu uns. Und dass wir erkennen dürfen in deinem Sohn, wie gut du es mit uns meinst, was du alles für uns gegeben hast und uns in dieser Herzenshaltung auch auf Weihnachten nun nähern, wo wir das gemeinsam feiern wollen. Wir lieben und wir ehren dich, unser großer König Jesus. Amen.